NDR Info. Themen des Tages.
Vor 4 Wochen haben die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch heute gab es wieder Angriffe von beiden Seiten. Laut Medienberichten planen die USA auch eine Bodenoffensive. Und in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben Bemühungen um eine diplomatische Lösung begonnen. Ein Thema in dieser Sendung. Fragen dazu auch an Andreas Reinicke, den Leiter des Deutschen Orientinstituts. Außerdem berichten wir über die landesweiten sogenannten No-Kings-Proteste in den USA, die Reise des Bundesumweltministers nach China und über den Stand der Rettungsversuche für den Buckelwal, der seit einer Woche in der Ostsee unterwegs ist. Die Themen des Tages mit Peter Mücke am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. 4 Wochen nach Kriegsbeginn haben also Israel und der Iran ihre heftigen gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Andrea Beer berichtet.
Während in Islamabad über mögliche diplomatische Wege beraten wird, gingen Luftangriffe des israelischen und amerikanischen Militärs im Iran weiter. Aus der Hauptstadt Teheran wurden aus der Nacht und am Morgen Explosionen gemeldet. Diese sollen auch in Wohnvierteln gewesen sein. Lokale Quellen spekulieren, es können Nuklearwissenschaftlern, Vertretern der iranischen Atomindustrie oder der Revolutionsgarde gegolten haben. Auch aus Schaft in der nordwestlichen Provinz Gilan werden Luftangriffe auf Wohngebäude gemeldet. Das israelische Militär erklärte, man habe Infrastruktur des iranischen Machtapparats angegriffen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, bei einem Raketeneinschlag südlich von Teheran habe es 10 Tote gegeben, darunter mehrere Menschen aus Afghanistan. Der arabische Sender Al Arabiya mit Sitz in Dubai teilte mit, das Teheraner Gebäude mit den Redaktionsräumen des Senders sei getroffen worden, der Korrespondent aber nicht verletzt. Auch die iranische Führung befehligt weiter Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel und die Golfstaaten. Das Verteidigungsministerium in Bahrain teilte heute mit, seit Kriegsbeginn seien fast 180 Raketen und fast 400 Drohnen aus dem Iran abgefangen worden. Indes wird weiter über eine mögliche Bodenoffensive der USA spekuliert, etwa auf Inseln mit iranischer Ölinfrastruktur im Persischen Golf. Ein Militärsprecher des iranischen Regimes erklärte, dies bedeute Gefangenschaft, Zerstückeln und Verschwinden der Angreifer. Amerikanische Militärs seien eine gute Nahrung für die Haie im Persischen Golf.
Martialische Worte also aus Teheran als Antwort auf Medienberichte, die USA planten eine Bodenoffensive im Iran. Unterdessen laufen in Pakistan Bemühungen, den Krieg diplomatisch zu beenden. Die Außenminister mehrerer wichtiger Staaten sind in Islamabad zu Gesprächen eingetroffen. Mit dem 2-tägigen Gipfel will Pakistan neue Impulse für eine Deeskalation in der Region setzen. Franziska Amler mit Einzelheiten.
Die Maschinen der Außenminister aus der Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten landeten bereits am Abend auf der Nurkan Airbase nahe der Hauptstadt Islamabad. Dort wurden die Minister beim Aussteigen auf dem Rollfeld empfangen. Laut Angaben Pakistans soll der Besuch für ausführliche Gespräche genutzt werden, um den Konflikt in der Region zu entschärfen. Außenminister Ishaq Dar schrieb zuvor auf X, er freue sich, seine Brüder im Amt in seinem Land willkommen zu heißen. Für heute und morgen gelten in Islamabad erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Die Bewohner wurden gebeten, mit den Behörden zu kooperieren. Die genaue Agenda des Gipfels ist bislang nicht bekannt. Nur so viel ist sicher, die Außenminister sollen auch Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif treffen. Dieser hatte nach eigenen Angaben vor den Gesprächen mit Irans Präsidenten Masoud Pezeshkian über die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts gesprochen. Das Telefonat soll mehr als 1 Stunde gedauert haben. Pezeshkian habe die diplomatischen Bemühungen Pakistans gelobt und erklärt, dass Vertrauen nötig sei, um Gespräche und eine Vermittlung in dem Konflikt zu ermöglichen, hieß es anschließend. Zudem hat der Iran nach pakistanischen Angaben die Durchfahrt von 20 weiteren Schiffen unter pakistanischer Flagge durch die Straße von Hormuz genehmigt. Künftig sollen 2 Schiffe pro Tag die Meerenge passieren dürfen, wie Außenminister Ishaq Dar mitteilte. Er sprach von einem bedeutenden Schritt in Richtung Frieden. Pakistan treibt damit seine Vermittlungsbemühungen im Irankrieg voran. Das Land hat sich seit der Ausweitung des Konflikts auf die Golfstaaten als Vermittler angeboten. Es verfügt über direkte Kontakte sowohl nach Washington als auch nach Teheran und zu den Golfstaaten. Zugleich hat Pakistan ein großes Eigeninteresse an einem Ende der Gewalt. Die Sorge vor einem Übergreifen des Konflikts ist groß. Das Land teilt sich eine rund 900 Kilometer lange Grenze mit dem Iran.
Pakistan versucht sich also als Vermittler im Iran-Krieg. Mit welchem Erfolg? Das wird sich noch zeigen müssen. US-Außenminister Rubio hatte am Ende des G7-Treffens in Frankreich Ende der Woche erklärt, er erwarte einen Abschluss der Militäreinsätze gegen den Iran binnen Wochen, nicht Monaten. Dabei sendet sein Chef, US-Präsident Trump, unterschiedliche Signale. Zum einen Drohgebärden, dass neue US-Truppen in der Region stationiert werden und er so wörtlich die Hölle entfesseln könne. Zum anderen verlängert er aber immer wieder die Zeitfenster für Gespräche mit dem Iran. Darüber hat mein Kollege Dirk Leukroth mit dem Leiter des Deutschen Orient-Instituts Andreas Reinicke gesprochen. Erste Frage an ihn. Der US-Präsident behauptet seit Tagen mit dem Regime in Teheran zu verhandeln, aber die Gegenseite dementiert das. Was steckt dahinter? Wer sagt da die Wahrheit?
Ich glaube, dass das zwei Ebenen sind. Die eine Ebene ist, dass der große iranische Hebel eben der hohe Ölpreis ist, der den Amerikanern große, oder auch Trump, muss man sagen, große Probleme bereitet. Und die Börse, wissen wir ja, reagiert sehr sensibel auf Äußerungen. Und ich glaube, das hat man immer wieder gesehen, dass Trump versucht, hier durch ermutigende Äußerungen den Ölpreis einfach niedriger zu drücken. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist aber wohl, dass es tatsächlich ersichtlich ist, dass es Verhandlungsbemühungen gibt. Wir haben die Bemühungen der Türken, der Ägypter, der Saudis, der Pakistanis, die also in irgendeiner Art und Weise versuchen, an die Iraner heranzukommen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass da zumindest Kontakte bestehen. Aber das sind sicherlich noch keine Verhandlungen. Aber immerhin, der erste Schritt scheint getan zu sein.
Was ist denn Ihrer Meinung nach das vorrangige Kriegsziel der USA, die Blockade auf der Straße von Hormuz zu beenden? Einfach, Sie haben es schon angesprochen, wegen der hohen Ölpreise. Aber was ist eigentlich aus dem Argument geworden, dass man verhindern müsse, dass die Iraner ihr Atomprogramm weiter hochfahren?
Ja, diese Straße von Hormuz-Frage ist ja erst entstanden durch den Krieg. Also das ist sozusagen eine erst im Verlaufe der militärischen Auseinandersetzung entstanden, allerdings vorhersehbare Situation gewesen, die man nun versucht zu beseitigen. Die Frage der anderen Kriegsziele ist eben sehr unklar. Sie wandert ja. Wir wissen allerdings, dass sowohl Israel als auch die Amerikaner natürlich da ein großes Problem sehen. Und wir sehen ja auch, dass einige der Atomanlagen direkt oder indirekt angegriffen worden sind. Also nicht die Atomanlagen selber in Natanz beispielsweise, sondern ihr Umfeld. Und man versucht da diesem Programm großen Schaden dabei zu führen, was wahrscheinlich auch gelingt. Die Frage ist, kann man das völlig ausschalten? Und die Frage langfristig ist natürlich, was ist erfolgreicher, das militärisch auszuschalten oder eine Lösung herbeizuführen? Oder wäre nicht vielleicht die Verhandlungslösung, die man ja, glaube ich, 2016 herbeigeführt hatte, nicht vielleicht sogar noch erfolgreicher gewesen? Das ist aber zu früh, um das zu beurteilen.
Wie sieht es mit dem Regimewechsel im Iran aus? Auch das stand ja mal auf der Agenda.
Ja, das stand auf der Agenda und das ist, glaube ich, ersichtlich ein Fehlkalkül gewesen. Ich glaube, alle, die sich so ein wenig in der Region auskennen, hätten Trump und auch Netanyahu gesagt, dass das nicht realistisch ist. Es ist zwar wünschenswert, weil dieses Regime ja so furchtbar gegenüber seinen eigenen Leuten agiert, wie es agiert, aber es ist wenig realistisch, denn es ist anders als beispielsweise in Venezuela eben nicht eine Diktatur oder auch in Syrien oder auch im Irak oder in Libyen, wenn man mal vergleichbare Situationen nimmt, nicht eine Diktatur, die von einer einzigen Person zusammengehalten wird, sondern es ist ein System. Und das System ist tatsächlich jetzt im gesamten Lande etabliert worden und sodass also offensichtlich die Tötung von Führungspersönlichkeiten nicht dazu führt, dass das System auseinanderbricht. Und ein Wechsel herbeizuführen ist ja auch eine militärisch ganz komplizierte Situation. Man muss sich das vielleicht mal ganz praktischer vorstellen. Also wenn das eine System weg ist, muss ja ein neues etabliert werden oder da muss ein neuer Chef kommen. Stellen wir mal, dass das der Pahlavi sein sollte, der Sohn des früheren Schahs. Dann muss der ja eines Tages im iranischen Fernsehen erscheinen und sagen, ich bin ab jetzt der Führer. Und dann muss er dann vielleicht in den Palast fahren und sagen, so, jetzt bin ich da und alle gehorchen mir. Da muss er aber erstmal hinkommen, rein physisch hinkommen. Also es muss ein Flugzeug irgendwo in Teheran landen. Und jeder weiß, dass eine Landung in einem Umfeld, das nicht gesichert ist, lebensgefährlich ist. Man müsste also erstmal mit Bodentruppen oder auf andere Weise so etwas sichern. Also Sie ahnen schon allein aus dieser kleinen Darstellung, wie komplex so eine solche Situation ist. Das konnte man vorhersehen. Und auch jetzt hat der Bundeskanzler sich ja sehr deutlich geäußert und gesagt, dass er ein Regimewechsel für unwahrscheinlich hält. Und ich glaube, dass das auch die traurige Wahrheit ist.
Jetzt steht ein 15-Punkte-Friedensplan der USA ja irgendwo im Raum. Wo sehen Sie denn reale Verhandlungsmasse, bei der die Diplomatie am Ende doch vielleicht siegen könnte?
Also diese 15 Punkte sind ja eigentlich kein Verhandlungsplan. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Eröffnungszug mit dem, den man zum Teil auch öffentlich gemacht hat und gesagt hat, also das sind sozusagen unsere Bedingungen. Und die Iraner haben geantwortet mit einem 5-Punkte-Plan, der ganz anders aussieht, aber auch schon ganz interessant ist. Denn zum Beispiel die Frage der Kontrolle der Atomwaffen ist da im iranischen Gegenangebot nicht thematisiert worden. Das kann jetzt bedeuten, dass man es einfach nicht tun wollte. Es kann bedeuten, dass man da möglicherweise Flexibilität sieht. Also wir haben zwei Eröffnungszüge, wenn Sie mal im Schachspiel bleiben. Und jetzt ist die Frage, wie die nächsten Züge sind. Immerhin, ich würde sagen, damit sind erstmal Verhandlungssignale gesetzt worden. Und man wird sehen, ob man sich irgendwo trifft. Und das ist eben die große Herausforderung, jetzt erst einmal der Verhandler oder der Vermittler hier tatsächlich zu Verhandlungen kommen. Bislang war es ja auch vor dem Krieg oder vor den kriegerischen Auseinandersetzungen der verschiedenen Art ja so, dass man immer über Vermittler verhandelt hat. Aber das ist ja auch extrem kompliziert, denn man muss sich das vorstellen, dass man, da ist der eine in einem Raum sitzt und der andere im anderen Raum und dann wird Papier geschrieben, dann ist der omanische Botschafter oder Außenminister, der das hin und her trägt und dann Gegenpapier. Das sind ja letztendlich keine auf Dauer angerichtete Verhandlungen. Da muss man sich gegenüber sitzen, man muss auch mal spontan reagieren können, man muss sich auch mal in eine Ecke stellen können und sagen, können wir dieses Problem nicht so oder so lösen, sonst wird man nicht zu Ergebnissen kommen und so weit ist man eben leider noch nicht. Also man muss überhaupt erstmal in diese Art von Verhandlungsdynamik kommen. Das war vor dem Krieg schon anders, wobei übrigens die Iraner da diejenigen waren, die meistens blockiert haben und das wird jetzt nicht einfacher sein.
Sagt Andreas Reinicke, Leiter des Orient-Instituts nach 4 Wochen Irankrieg. No Kings, keine Könige. Unter diesem Motto sind gestern in den USA Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Mit Aktionen und Plakaten haben sie ihrem Ärger über die Politik der Trump-Regierung Luft gemacht. Und dazu gehört auch der Irankrieg. In allen 50 Bundesstaaten gab es Kundgebungen und Demonstrationen. Die Organisatoren des Protesttags sprachen im Vorfeld von rund 3.200 Veranstaltungen. Eine der größten Demonstrationen war die in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota. Dort beteiligten sich prominente Gäste mit deutlichen Worten an den Protesten. Giselle Uka berichtet.
Es war für viele das Highlight. Rocklegende Bruce Springsteen steht mit seiner Gitarre auf der Bühne vor Zehntausenden Demonstrierenden. In seinem Protestsong geht es um die aggressiven Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE. In Minneapolis sind dabei Anfang des Jahres 2 Amerikaner getötet worden.
Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst.
Wir werden für dieses Land einstehen und für den Fremden in unserer Mitte, singt Springsteen bei einer der größten Kundgebungen des Tages. Mit seinem Auftritt in St. Paul, nur wenige Kilometer von Minneapolis entfernt, rührt er so manchen im Publikum zu Tränen. Viele der Demonstrierenden hier haben die wochenlangen Ausschreitungen hautnah miterlebt. Ich muss sagen, in meinem Leben habe ich noch nicht so eine Brutalität und furchtbares Verhalten gesehen wie in den vergangenen Monaten. Mit ihrem friedlichen Protest wollen die Teilnehmer ein Zeichen setzen. Auf vielen mitgebrachten Plakaten ist das Motto der Aktion zu lesen: No Kings, keine Könige. Der Slogan richtet sich gegen die Alleingänge und Allmachtsfantasien des US-Präsidenten.
No more kings!
Der linke Senator Bernie Sanders aus Vermont trat ebenfalls in St. Paul auf. Er fordert ein Ende des Irankriegs und kritisiert den Regierungsstil von Donald Trump wie immer deutlich. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land in Autoritarismus oder Oligarchie abgleitet. In Amerika regieren wir, das Volk.
We the people will rule. No kings, no ice, no war.
In allen 50 Bundesstaaten waren Menschen auf den Straßen. Einige der größten Proteste fanden in Metropolen wie Chicago oder Los Angeles statt. Aber auch in hunderten kleineren Städten und Orten. In New York City mischten sich auch politische Influencer unter die Menge. Einer von ihnen ist Harry Sisson, der den Demokraten nahesteht. Viele Leute sind wütend über die Wirtschaft, das Verschleiern der Epstein-Files oder dass wir uns gerade im Krieg befinden und Donald Trump einfach golfen geht. Das ist Verrat am amerikanischen Volk. Das Weiße Haus spielte die Bedeutung der US-weiten Proteste im Vorfeld herunter. Eine Sprecherin bezeichnete sie als Therapiesitzungen, für die sich nur Journalisten und notorische Trump-Hasser interessieren würden. Andere sehen sie als Zeichen größer werdender Unzufriedenheit mit Donald Trump. Auch wenn die Republikaner nach wie vor mehrheitlich hinter ihm stehen, insgesamt hat die Zustimmung zur Politik des Präsidenten nachgelassen. Nur noch 36% der Amerikaner sind mit seiner Arbeit zufrieden, sagt eine kürzlich veröffentlichte Ipsos-Umfrage. Das stimmt die Demokraten hoffnungsvoll. Sie wollen sich bei den Zwischenwahlen im Herbst die Mehrheit im US-Kongress sichern.
Giselle Uka über die No-Kings-Proteste in St. Paul in Minnesota. China ist für Deutschland beim Klima unverzichtbar und zugleich in vielen grünen Schlüsselindustrien längst ein starker Konkurrent. In genau diesem Spannungsfeld beginnt Bundesumweltminister Schneider von der SPD heute seinen dreitägigen Besuch in der Volksrepublik. Im Zentrum der Reise stehen Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen. Außerdem will Schneider sich auch mit Experten von Thinktanks, NGOs und Universitäten austauschen. Über Dekarbonisierung, über Kreislaufwirtschaft und Klimafinanzierung. Antje Bonhage berichtet.
Nach Angaben des Bundesumweltministeriums stehen im Zentrum der Reise Gespräche mit dem chinesischen Umweltminister Huang Runqiu. Ziel des Treffens sei es, die deutsch-chinesischen Beziehungen im Umwelt- und Klimaschutz weiter zu vertiefen. Im Februar hatten Bundeskanzler Friedrich Merz und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang vereinbart, den deutsch-chinesischen Dialog zu Klimawandel und grüner Transformation fortzusetzen. Schneiders Reise findet vor dem Hintergrund statt, dass China für Deutschland im Klimaschutz zugleich ein Partner und ein starker Wettbewerber ist. In vielen Technologien der Energiewende hat China inzwischen eine globale Führungsrolle, etwa bei Solartechnik, Batterien und Elektromobilität. Für die autokratisch regierte Volksrepublik ist der Ausbau grüner Technologien mehr als Klimaschutzpolitik. Es geht vor allem auch um strategische Modernisierung und die Versorgungssicherheit im eigenen Land. Erst vor wenigen Tagen beim China Development Forum 2026 in Peking sagte der hochrangige Wirtschaftsstratege der chinesischen Parteiführung Han Wenxiu. Die aktuelle internationale Lage macht deutlich, wie abhängig der Import fossiler Energieträger wie Öl und Gas von internationalen Transportwegen ist. Erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie hingegen sind lokal verfügbare Ressourcen. Wir werden den Aufbau eines neuen Energiesystems beschleunigen, dabei schrittweise den Anteil der Versorgung durch erneuerbare Energien erhöhen und den Verbrauch von Kohle und Erdöl zurückdrängen. So Han. China ist der weltweit größte CO2-Emittent und hält bislang an Kohle als Sicherheitsreserve fest. Insgesamt setzt China auf einen Energiemix. Nach wie vor spielen im kommunistischen Einparteienstaat auch klassische Umweltprobleme eine Rolle. Auf einer nationalen Arbeitskonferenz Anfang des Jahres sagte der chinesische Umweltminister Huang Runqiu: Viele markante ökologische Probleme bestehen im Alltag der Menschen weiterhin. Dazu gehören in einigen Regionen Luftverschmutzung, Belastung von Wässern sowie Müll-, Staub-, Geruchs- und Lärmbelastung in Städten. Diese bestehenden Probleme künftig mehr anzugehen, das hat die chinesische Führung auch im neuen Fünfjahresplan angekündigt. Hierbei könne Deutschland für China ein Partner sein, sagt Johanna Krebs, Analystin beim Berliner China-Forschungsinstitut Merix.
Deutschland wird immer noch als Vorreiter im Umweltschutz gesehen. China sieht, dass Deutschland im Umweltstandard-Setting deutlich voran ist, aber sieht auch sehr genau, dass das eher daran liegt, dass wir im Umweltschutz früher angefangen haben als China und nicht unbedingt an unserem momentanen Ambitionsniveau. Und Deutschland sollte China dementsprechend auf Augenhöhe begegnen.
Aus Sicht von Krebs sei genau das eine Voraussetzung dafür, dass die China-Reise des Bundesumweltministers mehr werde als ein protokollarischer Besuch. Denn China sei in mehreren Bereichen längst nicht mehr nur Adressat deutscher Erwartungen, sondern selbst ein Land, von dem Deutschland sich etwas abschauen könne. Neben Gesprächen mit seinem Amtskollegen Huang Runqiu sowie weiteren chinesischen Regierungsvertretern will Umweltminister Schneider sich mit Experten von Thinktanks, NGOs und Universitäten austauschen. Themen sind nach Angaben des Bundesumweltministeriums unter anderem Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und Klimafinanzierung. Anschließend reist der Minister weiter nach Shanghai. Dort soll es unter anderem um saubere Technologien gehen.
Seit einer Woche beschäftigt viele Menschen, nicht nur im Norden, das Schicksal eines Buckelwals, der sich in der Ostsee verirrt hat. Tagelang war er in der Lübecker Bucht gestrandet, dann konnte er sich mit Hilfe von Experten freischwimmen. Jetzt aber liegt das Tier erneut fest. Wie es nun weitergehen soll, berichtet Katrin Kalke.
Der Buckelwal liegt noch immer in der Wismar Bucht und sein Schicksal bewegt die Menschen. Viele pilgerten heute an die Küste.
Es ist mal ganz interessant, so ein großes Tier zu sehen.
Den letzten Wal habe ich in Argentinien gesehen.
Ich wollte erstmal mein Fernglas rausholen, dann wollte ich mir angucken, wie der Wal pustet, also atmet.
Und hoffe natürlich, dass er es wieder schafft, zurück.
Die Wale sind vom Aussterben bedroht, sind wertvolle Tiere, sind wichtige Tiere und da lohnt sich die Mühe.
Die Aussichten, dass der Wal wieder freikommt, sind nicht gut, erklärt Burkhard Baschek, Direktor vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
Das ist eine Situation, die uns allen nahe geht. Wir hängen alle auch an diesen Tieren.
Mit Schlauchbooten war ein Expertenteam aus Wissenschaftlern und Umweltschützern von Greenpeace heute früh in die Wismarbucht gefahren, in die Nähe des Wals. Am Mittag bei der Pressekonferenz in Wismar zeigt Baschek Drohnenbilder.
Insgesamt ist es aber so, dass der Wal in einer Wassertiefe liegt, die dann tief genug wäre, dass er sich selber freischwimmen kann. Das heißt, das Tier wäre in der Lage, selber freizukommen. Wir haben jetzt aber die insgesamte Beobachtung, dass der Fitnesszustand des Wals sich seit gestern deutlich auch verschlechtert hat. Das Tier ist mit Sicherheit geschwächt und es unternimmt keinen eigenen Versuch, hier sich freizuschwimmen, was ich auch bestätigt hatte, als wir im Schlauchboot vor Ort waren.
Etwa 2 Meter tief sei das Wasser um ihn herum, aber es wird mit jeder Stunde flacher. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
Also die Prognose sieht insgesamt nicht gut aus.
Stefanie Groß vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover sagt,
dass dieser Wal nach wie vor in einem guten Ernährungszustand ist. Die Wale auf ihren Wanderrouten fressen zum Teil nicht. Das heißt, er kann über Wochen ohne Nahrung auskommen.
Die Lage also nicht ganz hoffnungslos.
Die Haut ist nach wie vor in dem gleichen schlechten Zustand. Die Atemfrequenz ist deutlich reduziert. Das Tier zeigt keine Bewegung. Insofern ist davon auszugehen, dass das Tier jetzt tatsächlich auch im Vergleich zu gestern einen deutlich geschwächten Eindruck macht. Und man einfach gucken muss, inwieweit das Tier sich hier selbst nochmal mit Ruhe mobilisiert bekommt.
Sie vermuten, dass der Wal noch Netzreste im Maul hat und er es womöglich deshalb nicht richtig öffnen kann. Ein großes Fragezeichen steht hinter seinem Gesamtzustand.
Es geht einfach nur darum, wie jetzt im Gesundheitszustand des Tieres einzusortieren ist und was letztendlich dann für das Tier zu tun ist. Wir glauben, dass Ruhe im Moment das, was am besten ist und dem Tier vielleicht noch die Möglichkeit ein bisschen gibt, Kraftreserven aufzubauen.
Niemand könne in den Wal hineinschauen, ihm sei auch nicht zu helfen. Das Einzige, was getan werden kann, so Thilo Mark von Greenpeace,
das, was der Wal aktuell jetzt hier braucht, ist Ruhe. Und auch wir wollen ihm diese Ruhe geben.
Und um diese Ruhe zu bekommen, haben die Behörden gehandelt, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Umwelt- und Klimaschutzminister Backhaus.
Ein Sperrgebiet ist jetzt eingerichtet worden, im Umkreis von 500 Metern. Das wird jetzt auch über den Revierfunk allen Schiffseignern und Betreibern mitgeteilt. Der Wal braucht Ruhe, der soll sich erholen und er soll, wenn es irgend geht, dann mit eigener Kraft, wenn er es denn schafft, tatsächlich das Gebiet verlassen.
Um durch die Nordsee zurück in den Atlantik zu schwimmen, wo der Buckelwal normalerweise lebt. Ihn einzuschläfern sei keine Option. Es gebe keine Methode, so Stefanie Groß, ohne ihm womöglich weitere Schmerzen und Leiden zuzufügen.
Katrin Kalke berichtete und damit zum Sport in den Themen des Tages. Die Fußball-Bundesliga der Männer pausiert ja an diesem Wochenende wegen der Länderspiele. Bei den Frauen aber wird bzw. wurde gespielt und das mit norddeutscher Beteiligung. Heute Thorsten Ahles aus der Sportredaktion. Wie haben sich denn der VfL Wolfsburg und Werder Bremen präsentiert?
Ja, also den Bremerinnen ist gegen die SGS Essen die Revanche für das Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale geglückt. Werder gewann mit 2:1 und kletterte damit auf den 5. Tabellenplatz. Zweite bleiben die Frauen des VfL Wolfsburg, die zu Hause gegen Union Berlin am Ende zumindest einen Punkt retten konnten. Burkhard Tillner berichtet.
Dieses Spiel hatte unfassbar viel zu bieten, endete 3:3. Zweimal führte der Außenseiter
0:1 erst, aber Janina Minge konnte den Ausgleich noch vor der Pause erzielen. Dann, nachdem Wolfsburg viele zuvor geschonte Spielerinnen von der Bank brachte und man dachte, das kippt zugunsten des Favoriten, meldete sich Berlin zurück. Eigentor Küver, erneute Führung für die Gäste und das 1:3 durch Pawolek in der 78. Minute schienen eine Vorentscheidung zu sein, aber Wolfsburg bäumte sich auf. Küver mit dem Anschlusstreffer, dann noch eine rote Karte für Wolfsburgs Torfrau Stina Johannes in der 87. Minute. Sie konnte nicht verhindern, dass Pujols in der 5. Minute der Nachspielzeit den Endstand von 3:3 in diesem packenden Spiel erzielen konnte.
Er ist gerade mal 19 Jahre und 216 Tage alt bzw. jung und schon spitze. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat heute den großen Preis von Japan gewonnen und damit die Führung in der WM-Gesamtwertung übernommen. Damit ist der Italiener der jüngste Spitzenreiter in der Formel-1-Geschichte. Frage an meinen Kollegen Jens Gideon, wie hat sich Kimi Antonelli diesen Sieg heute geholt?
Der 19-Jährige hatte wieder das stärkste Auto im Feld. Aber ein bisschen Glück war auch dabei. Kimi Antonelli profitierte nämlich nach einem Unfall von Haas-Pilot Olli Berman von einem Safety-Car-Einsatz. Während sein Mercedes-Teamkollege George Russell kurz vorher zum Reifenwechsel in der Box war, konnten der Italiener und die anderen Mitfavoriten bei ihrem Stopp unter Safety-Car sehr viel Zeit sparen und sich allesamt vor dem Engländer im zweiten Mercedes wieder einreihen. Kimi Antonelli ist danach praktisch ungefährdet zu seinem zweiten Sieg in Folge gefahren. McLarens Oscar Piastri wurde Zweiter und Rang 3 ging an Charles Leclerc im Ferrari.
Soweit Jens Gideon. Vielleicht sollten die Basketballer der Hamburg Towers alle ihre Spiele in der großen Arena austragen. Jedenfalls scheint die besondere Atmosphäre dort die Profis zu beflügeln. So wie heute wieder. Da gelang den Towers mit einem 96:81 Sieg gegen den aktuellen Meister und Spitzenreiter Bayern München die große Überraschung. Jan Möller mit einer Zusammenfassung.
Es war die größte Basketballparty, die Hamburg je gefeiert hat. Mehr als 12.500 Fans in der großen Arena. Das ist ein neuer Rekord und das Ergebnis passt auch aus Hamburger Sicht. Wie schon im vergangenen Jahr klappt es mit der großen Überraschung gegen die Bayern. Der deutsche Meister wirkte nach 2 Euroleague-Spielen unter der Woche fahrig. Hamburg dagegen von Beginn an voll da. Die Towers diktierten das Tempo, hatten eine gute Trefferquote. Zur Pause lagen sie mit 6 Punkten vorn, 48:42. Und auch als danach dann die Bayern defensiv die Intensität hochschraubten, als die Towers Probleme hatten zu punkten, blieben sie immer in Führung. Und diese Führung, die bauten sie im Schlussviertel dann zeitweise bis auf 19 Punkte aus. Eine ganz starke Vorstellung der Towers, die damit wohl auch einen vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht haben.
Denn in der Tabelle sind die Hamburger jetzt 15. und haben 8 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. 9. sind die Rostock Seawolves, die heute mit 74:97 in Frankfurt verloren haben. Und noch kurz zum Radsport. Da hat Florian Lipowitz das erste große Kräftemessen mit seinem neuen belgischen Teamkollegen Remco Evenepoel für sich entschieden und als erster Deutscher das Podest bei der traditionsreichen Katalonien-Rundfahrt erreicht. Der Tour-Dritte behauptete auf der 7. und letzten Etappe in Barcelona den 3. Gesamtplatz und hinterließ rund 3 Monate vor dem Start der Tour de France an gleicher Stelle einen starken Eindruck.
Thorsten Ahles mit dem Sport. Das waren die Themen des Tages am 29. März. Ich bin Peter Mücke. Einen schönen Sonntagabend noch.